für mich ist Krebs auch Transformation. Ich wäre nicht auf dieser Position, die ich jetzt habe, ohne Krebs, weil ich gelernt habe, Grenzen zu setzen und offen zu sein und sehr authentisch dann damit umzugehen, was mir auch eine gewisse Leichtigkeit gibt. Die Leichtigkeit und die Offenheit gehe ich einfach den Weg und versuche eben so viel, es geht auch dann mir eben Kraft zu geben, aber dann kann ich auch ganz viel geben. Und so hat mich das viel stärker gemacht als, ich glaube, ohne Krebserkrankung. Meine Freundin hat irgendwann mal gesagt, es hört sich ja blöd an, aber ich bin ja fast ein bisschen neidisch auf deine Krebserkrankung.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. Ja, und jetzt geht es los mit einer Mutmacherin. Wir haben uns schon mal auf einem Podium kurz kennengelernt. Sie ist Geschäftsführerin der Syneos Health GmbH. Sie war früher bei Roche, ein großes Pharmaunternehmen, das auch Krebsmedikamente entwickelt. Yvonne ist an Brustkrebs erkrankt als Führungskraft und war erschüttert, wie Krebspatienten am Arbeitsplatz so behandelt werden. Daraufhin wird sie selber aktiv und gründete Patients Are Us. Liebe Yvonne, ich habe dich zwischen zwei Meetings erwischt. Als Führungskraft führt man natürlich dauernd. Wie geht's dir?
Ja, danke, Hajo. Mir geht's sehr gut. Ich bin im Stress, wie das so ist im Beruf, aber ich bin ja sehr dankbar, dass ich wieder arbeiten kann, nachdem ja dieses Jahr auch wieder meine zweite Diagnose kam und ich in Therapie war. Also bin ich sehr, sehr glücklich und mir geht es gut. Danke. Wie geht's dir?
Ganz kurz nur zum besseren Verständnis. Zweite Diagnose heißt, du bist einmal durch das Martyrium durch und hast jetzt, also der Krebs ist wiedergekommen.
Genau, also vor 9 Jahren wurde ich das allererste Mal an Brustkrebs oder mit Brustkrebs diagnostiziert und damals war ich bei Roche noch tätig und ja, das war dann so die Initialtherapie, es war auch ein relativ frühes Stadium, dass ich gut therapiert werden konnte über 4 Monate und konnte dann auch wieder arbeiten. Und jetzt im Februar, meine Routinekontrolle ist meine andere Brust erkrankt. Und dieses Jahr war ich dann auch wieder in Therapie. Es fing dann im März an mit Chemotherapie und ja, Antikörpertherapie, Operation. Und jetzt bin ich seit September wieder voll arbeitsfähig. Aber ich konnte auch durchaus dieses Jahr immer wieder arbeiten. Ich arbeite von zu Hause auch teilweise und kann da sehr gut online und virtuelle Meetings machen. Das hat mir sehr geholfen.
Du erzählst das so locker runter. Naja, und dann jetzt die zweite Brust und dann nochmal den ganzen Kram. Als ob du eine gewisse, wie sagt man, Resilienz entwickelt hast. Das klingt so, als nähmest du das so an. Ist der Eindruck richtig?
Der ist richtig. Das hilft mir eben durch diese schwere Therapie auch zu gehen. Also Akzeptanz. Ich glaube eben ganz fest daran, dass Dinge im Leben passieren, auf die man nicht unbedingt Einfluss hat. Ich habe auch genetische Faktoren, die mich zu einem höheren Risiko da machen. Und deswegen war ich gar nicht so sehr überrascht. Ich habe es halt nie gehofft, dass ich nochmal erkranke. Aber wie es dann kam, nehme ich das so an. Und durch die Annahme geht es dann auch einfacher. Durch die Therapie, die habe ich sehr gut trotz allem verkraftet und überstanden. Und es war jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, die schlimmste Zeit meines Lebens, trotz Chemo. Das habe ich natürlich immer nicht gewollt oder auch nicht gehofft, dass ich überhaupt mal durch die Chemo und durch so eine Therapie gehen muss. Aber mit Akzeptanz und Unterstützung von vielen bin ich da echt sehr, sehr gut durchgekommen.
Bevor wir zu Patients Are Us kommen, trotzdem nochmal die Frage, die Tatsache, dass du jetzt, in der Branche arbeitest, also in der Therapiebranche, in der Pharmabranche, in der Gesundheitsbranche, erleichtert das den Umgang mit dem Krebs, weil es versachlicht ist und vielleicht nicht so tabuisiert, weil man da häufiger drüber redet? Also hilft das, wenn man sich auch beruflich mit dem Thema befasst?
Also es hilft sicherlich, dass man die richtigen Leute kennt und dass man Experten befragen kann. Und ich habe sehr viel Unterstützung innerhalb des Unternehmens, damals auch bei Roche und auch jetzt Fachkräfte, Fachärzte außerhalb meiner normalen Behandlungsteam, mit denen ich gesprochen habe, weil es ist ganz wichtig, sich selbst zu informieren. Krebs ist eben nicht gleich Krebs. Jeder hat eine individuell andere Behandlung und es gibt ganz viele Behandlungsmöglichkeiten und dann wird einem was vorgeschlagen und das Tumorboard schaut sich das ja an und trotzdem gibt es viele Ärzte, die dann oder Zentren, die vielleicht auch andere Meinungen haben und da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man die Experten kennt und sich in dem Gebiet auskennt und da hatte ich eben das Glück oder die Möglichkeit, weil ich so ein gutes Netzwerk habe, auch international, noch eine Ärztin aus USA, die hat mich jetzt auch jetzt bei der zweiten Erkrankung begleitet und konnte ich immer fragen und das hilft.
Würdest du dich als Arbeitstier bezeichnen?
Ja.
Schon, ne? Du arbeitest viel und gerne und erfolgreich.
Ja.
Und kannst du mal den Moment schildern, so man kriegt die Diagnose, die einen natürlich erstmal umhaut. Irgendwann dann kommt man ja auch mal, wenn man also sich selbst durchdacht und durchfühlt hat und die Angehörigen, aber dann kommt ja auch irgendwann das Thema Arbeit. Und da kommen ja Sachen wie, boah, ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz, was sagt der Arbeitgeber, wie reagieren die Kollegen, wie war das bei dir?
Ja, beim allerersten Mal, also damals noch bei Roche, da habe ich sofort meiner Chefin Bescheid gegeben, als ich die Diagnose hatte. Und ich wurde dann eigentlich auch freigestellt und konnte mich komplett auf die Therapie konzentrieren. Ich habe damals in der Schweiz gearbeitet, das sind nochmal andere Richtlinien als in Deutschland. Und das habe ich auch gebraucht, einfach auch das zu verarbeiten und auch zu sehen, ich meine, die Nebenwirkungen von auch Bestrahlung habe ich damals bekommen und zwei Operationen. Das braucht schon Kraft und Wiederaufbau und Energie. Insofern war ich meiner damaligen Arbeitgeber, meiner Chefin und auch dem ganzen Leadership-Team sehr dankbar, weil jeder sofort gesagt hat, ich mache dies und ich mache das und ich kann dich da und da unterstützen. Also das war kein Problem und ich habe auch immer, auch meinen Kindern, die damals auch noch jung waren, 8 und 10 und da habe ich immer gleich von Anfang an gesagt, was es ist. Ich schäme mich auch nicht dafür, auch wenn das so ein Gefühl für viele Patienten ist. Was habe ich falsch gemacht? Wieso trifft es mich? Ich wollte immer, dass jeder das im Umfeld auch weiß, auch am Arbeitsplatz, weil dann kann ich auch damit besser umgehen. Ich bin kein Mensch, der das irgendwie zurückhalten möchte. Das Leben passiert mit vielen schönen Dingen, aber auch mit schwierigen. Und bei dieser schwierigen Zeit ist es für mich hilfreich, wenn andere Menschen das wissen, auch am Arbeitsplatz. Nur wurde ich dann oft gefragt, wieso sagst du das eigentlich? Weil es gibt ja viele
Interessanter Punkt auf der Debatte, wo wir zusammen auf dem Podium waren, auf der Krebskonferenz YesCon. Da hieß es auch, ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast, aber viele, die eine Diagnose bekommen, die trauen sich nicht, das dem Arbeitgeber oder den Kollegen zu erzählen.
Ja, weil es ist doch ein gewisser Makel. Also es ist ja auch so, dass es nicht nur am Arbeitsplatz so ist, sondern man bekommt keine Krankenkasse mehr oder nicht mehr danach irgendwie so frei versichern lassen, weil man ja doch dieses Risiko hat und man wird so teuer für den Staat. Und so ist es für den Arbeitgeber. Der Mitarbeiter, der wird vielleicht eher mal wieder ausfallen und wir müssen ja Sorge dafür tragen, dass es dem gut geht und das ist einerseits eine finanzielle Belastung, aber halt auch eine Belastung in der Arbeitsfähigkeit und in dem Umsetzen. Und bei kleineren Firmen kann ich mir das durchaus vorstellen, die müssen ja dann diesen Ausfall auch irgendwie kompensieren und insofern ist es da schwierig manchmal solche Dinge dann auch zu sagen und manche haben auch Angst dann von, dass sie ihre quasi berufliche Karriere nicht mehr weitergehen können und dass sie so ein Stigma haben und deswegen irgendwie keine weiteren Aufgaben mehr bekommen. Und das gibt's auch. Also ich kenne Menschen, die eine Krebsdiagnose bekommen haben und auch behandelt wurden, die danach auch ihren Job verloren haben beziehungsweise andere Aufgaben erhalten haben.
Ganz kurze Frage eines Laien. Ich bin seit vielen Jahren Freiberufler. Ich kenne mich einfach mit den ganzen Regularien am Arbeitsplatz nicht aus. Bin ich verpflichtet als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, sobald ich eine Diagnose habe, dies dem Arbeitgeber mitzuteilen oder gehört das zur Privatsphäre?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kenne mich auch besser im Internationalen aus, als sein jetzt in Deutschland. Ich bin, glaube ich, verpflichtet zu sagen, dass ich eben krank bin und da krank mich ja eigentlich ausfalle, aber ich muss nicht sagen, was ich habe.
Okay, also da ist schon auch mal, naja, da wird dem Tabu noch mal ein bisschen Vorschub geleistet, ne? Also ja, ich verstehe, ist natürlich erstmal eine Privatsache. Auf der anderen Seite trägt das natürlich zu diesem Schweigen, zu diesem betretenen Schweigen dazu. Du bist dann auf die Idee gekommen, Patients Are Us zu gründen. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, als ich zurückkam bei meiner ersten, nach meiner ersten Therapie bei Roche, wo wir ja sehr viel für Patienten arbeiten und was wir ja tun, um Medikamente zu entwickeln, habe ich mich gefragt, wo sind denn alle die Patienten, also meine Kollegen, die sind doch auch Patienten und Brustkrebs, jede achte Frau hat Brustkrebs. Dann bin ich so im Unternehmen entlang gelaufen, habe immer geschaut, wer ist denn jetzt auch erkrankt.
Moment, ganz kurz, 100 Frauen, jede achte, das heißt 12,5 von 100 haben irgendwann mal eine Brustkrebsdiagnose.
Genau.
Das heißt statistisch, in jedem größeren Unternehmen gibt es welche.
Ja, sehr viele sogar. Ja, und mich hat das halt verwundert, dass ich zurückkam und keinen Kollegen oder Kolleginnen getroffen habe, die auch Krebs hatte oder wo ich wusste, dass sie Krebs hatten. Und insofern habe ich dann gedacht, okay, wir sind ja auch Patienten, deswegen der Name Patients Are Us. Ich gründe so eine interne Community und habe dazu eingeladen und ganz offen über meine Erkrankung kommuniziert und Vorträge gehalten. Intern wurde dann eingeladen, das eben auch dementsprechend darzustellen. Und dann kamen immer mehr Kolleginnen und Kollegen auf mich zu und haben gesagt, ja, ich auch. Und wir haben uns eben dann zusammengeschlossen, um uns auszutauschen.
Und du hast die praktisch durch dein Vorwegmarschieren, durch deine Offenheit ermutigt. Die hätten sich sonst nicht zu erkennen gegeben.
Genau, es gab ja auch keine Austauschplattform, in dem wir arbeiten, alle fokussieren auf unsere ja täglichen Aufgaben, aber es gab jetzt keine Möglichkeit, so ein Café mal sich hinzusetzen und sagen, hallo, ich habe auch Krebs, wie bist du eigentlich damit umgegangen oder wie geht's dir jetzt? Das ist ja eine Diagnose, eine Erkrankung, die ja nicht ja abgeschlossen ist. Man hat ja Follow-up, noch Behandlungen und so, das durchzieht sich ja über längere Zeit und da gab es eigentlich keinen Austausch. Und ich habe mich eigentlich erst auf Brustkrebs konzentriert, weil ich mit Frauen mich austauschen wollte, wie es denen geht. Aber auch wollte ich zurückgeben, das, was ich jetzt erlebt habe, wenn jetzt eine Kollegin gerade frisch diagnostiziert wird, dass sie eine Anlaufstelle hat. Mhm. Und dann, hier sind ja auch andere Patientinnen und Kolleginnen. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Mhm. Ja, und das sollte eigentlich so eine Art auch Selbsthilfe sein intern, aber auch um unsere Teams und Kollegen eigentlich so ein Sounding Board zu bieten und zu sagen, so kannst du auch mit Patienten umgehen, die jetzt in einer schwierigen Situation sind. Oder wir entwickeln ja Medikamente und haben sehr viel auch im Brustkrebsbereich zu tun. Wir haben dann auch fachlich beraten. An Apps habe ich mitgearbeitet, aber eher als quasi Patient in meiner Patientenrolle, um dann meine Erfahrung weiterzugeben. Und da gibt's viele Möglichkeiten, innerhalb von so einem, gerade in einem Pharmaunternehmen an Projekten mitzuarbeiten aus der Patientensicht. Das war aber alles voluntarily work, also alles freiwillige Arbeit. Und daraus hat sich dann eben diese große Plattform entwickelt, dass Roche das weiter unterstützt hat. Ich auch mit anderen Führungskräften mich zusammengetan habe, dass wir dann jetzt, ich bin letztes Jahr von Roche weggegangen, wir hatten dann 22 verschiedene Patienten-Communities, die unter Patients Are Us, unter diesem Dach gelaufen sind und mehr als 1500 Mitarbeiter, die sich da selbst organisiert haben, spezielle unterschiedliche Krebsarten, aber auch andere Erkrankungen wie MS zum Beispiel oder auch Angehörige von Alzheimer-Patienten. Also es war dann so, auf einmal wurde das so ein Selbstläufer, als wir das System aufgebaut haben, so ähnlich wie eine Facebook-Gruppe, wo sich Mitarbeiter dann anmelden können, vernetzen können und sich austauschen können.
Und was sind jetzt so die häufigsten Fragen oder Sorgen, die die Menschen umtreiben? Also ist das Arbeitsplatzsicherheit?
Genau. Und wie es sage ich es dann denn meinem Chef oder meinen Kollegen oder soll ich überhaupt was sagen? Therapie, Austausch, Erfahrungen auch, wie hast du das gemacht? Und das ist, ja, und jetzt im Brustkrebsbereich gibt es eben verschiedene Themen, was die Frauen dann interessiert, auch zur Nachsorge oder wie die OP gelaufen ist und so weiter. Aber auch vieles so am Arbeitsplatz mit, wie geht das mit deinem Vorgesetzten? Hast du, ja, da gab es Themen auch von Mitarbeiterinnen, die vor ein paar Jahren Brustkrebs hatten und dann halt gefühlt ihre Karriere nicht mehr weiterentwickeln konnten und dementsprechend gefühlt haben, dass sie eigentlich ein Label haben. Ja, sie, dass du bist ja ein Patient gewesen und wer weiß, du bist nicht mehr so belastbar. Das habe ich auch selbst erfahren. Also ich hatte zum Beispiel auch dann Dienstreisen nach USA und dass dann Kollegen hinter meinem Rücken gesagt haben, ja, wenn, weil ich mich mit zwischendrin halt auch ausgesucht habe und ein, zwei Stunden Mittagspause mich rausgenommen haben, dann wurde das dann auch so da, ja, also dann soll sie gar nicht fliegen, wenn sie sich aussuchen muss.
Und dann sind wir ja bei einem spannenden Punkt. Also ja klar, Kollegen sind ja überwiegend nett und empathisch und zugewandt, aber es gibt ja auch die anderen. Und wenn du jetzt so eine Gruppe hast innerhalb eines Unternehmens, die ganz offen von sich sagen, so wir haben jetzt gerade ein Krebsthema, dann markierst du ja quasi diese Leute auch noch. Also dann können ja die bösartigen Kollegen sagen, oh guck mal hier, da sind die Halbtoten oder sowas.
Ja, das ist so.
Ja, aber du machst dich ja angreifbar, ne? Durch das Sichtbarmachen.
Auf beiden Seiten übrigens. Es gibt auch Patienten und Patientinnen, die dann gesagt haben, ja, du gehst ja nur auf die Bühne quasi zu präsentieren, was übrigens sehr schwer ist, dann von seiner eigenen Erkrankung immer wieder zu erzählen. Die aber gesagt haben, ja, du nutzt es ja auch nur, um sich selbst darzustellen. Also, aber das sind alles Sachen, das sind Meinungen von vielen Menschen, die verschiedene Sichtweisen haben. Ich habe für mich entschieden, das lasse ich an mir vorbeiziehen, weil eigentlich die Initiative so ist, dass es Menschen helfen soll und es ist ein Thema, was nach wie vor nicht so oft angesprochen wird und ich habe es ja jetzt wieder in einem anderen Unternehmen auch erlebt, dass ich da aber auch wieder ganz, ganz offen mit umgegangen bin und auch sehr viel Zuspruch dadurch erhalten habe und vor allem auch Mut machen. Also ich habe ganz oft gehört, dadurch, dass ich meine Geschichte teile, haben andere Menschen eben auch den Mut gehabt, ihre Geschichte zu teilen und das hilft eben dann gerade die neu diagnostiziert wurden.
Du bist nicht allein, ne?
Genau, du bist nicht allein.
Und jetzt hast du Patients R Us exportiert, weil was bei Roche funktioniert hat, funktioniert inzwischen auch bei wie vielen anderen Unternehmen?
Ja gut, das weiß ich nicht bei den anderen Unternehmen. Ich habe mich mit bei den letzten Yescons auch mit anderen Unternehmen ausgetauscht diesbezüglich. Ob sie es dann wirklich implementiert haben, weiß ich nicht. Aber es haben mich Firmen gefragt, wie hast du das gemacht? Und teile doch mal deine Erfahrung. Und das habe ich gemacht. Und ich weiß jetzt nur von meinem neuen Unternehmen, wo ich jetzt arbeite, Seniors Health, habe ich auch Patients R Us letztes Jahr angefangen, so ganz klein. Haben wir uns jetzt verbunden. Jetzt sind wir noch am Diskutieren, wie wir das größer machen, technisch oder auch nicht technisch. Aber ich spüre auch, dass es hier genauso wieder auch auf Stimmen stößt, die sagen, ja, das ist eigentlich zu sensitiv. Also das wollen wir gar nicht so sichtbar machen. Am liebsten so ein bisschen unter dem Radar laufen lassen, dass es nicht so Probleme gibt. Das ist natürlich kein einfaches Thema und deswegen halten sich auch manche Menschen dann einfach zurück. Und auch Patienten und Patientinnen, die das nicht sagen wollen, ist auch okay. Also muss ja nicht jeder. Aber ich habe jetzt schon auch wieder gemerkt, dass es mehr und mehr Austausch nötig ist und auch gewünscht wird. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie und wie man das aufzieht.
Jetzt stellt sich mir die Frage, die Themen, die wir gerade schon mal so kurz angerissen haben. Also vielleicht ist man nicht ganz so belastbar, möchte aber arbeiten, weil man möchte den Kontakt halten, man möchte sich gebraucht fühlen und nicht die ganze Zeit zu Hause rumsitzen. Diese etwas unangenehmeren Themen, also du musst dich vielleicht mal ein bisschen länger ausruhen oder die anstrengende Dienstreise muss jetzt die Kollegin übernehmen oder sowas. Das sind ja durchaus heikle Themen, ja, Werden die da auch angesprochen? Also kann man da mit, ich weiß nicht, Personalvertretung oder auch Führungskräften reden und für Verständnis werben? Am Ende stellt sich ja dann doch auch für so ein Unternehmen immer die ökonomische Frage so, lohnt sich das? Ne? Also warum sollen wir da jemanden bezahlen, der gar nicht voll leistungsfähig ist? Werden solche Themen auch angesprochen?
Genau, oder auch wie lange und dann jetzt
wieder genau.
Internationales Unternehmen, da hat jedes Land ja andere Richtlinien und in Deutschland sind wir da schon auch sehr gut geschützt und können das auch in Anspruch nehmen. Das ist individuell eben unterschiedlich. Ich habe jetzt bei mir dieses Jahr das so handhaben können, dass ich gesagt habe, okay, nach Chemo die Woche kann ich gar nicht arbeiten, ging auch nicht und danach schaue ich, was geht. Und das ging dann eigentlich zweite, dritte Woche immer ganz gut und 6 Zyklen. Und so konnte ich das eigentlich gut managen und habe das auch geteilt, auch mit meinem Team. Ich leite ja auch über 1000 Mitarbeiter weltweit und ich habe dann einfach solche kurzen 2, 3, 4 Minuten Videos gemacht zwischendurch und die geteilt. Das mache ich auch, habe ich auch vorher gemacht vor meiner Erkrankung, um einfach so einen Austausch und Kommunikation mit dem Team halten zu können.
Und da Moment, und dann stellst du dich als Chefin in so einem Video im wahrsten Sinne des Wortes nackig hin und sagst so, Leute, sorry, jetzt wieder 6 Zyklen Chemo, ich bin die Woche danach nicht so gut zu gebrauchen. Also so in dieser Offenheit erzählst du das dann?
Ja, so habe ich das auch erzählt im Februar, als ich dann die Diagnose erhalten hatte und einen ganz neuen Fachbereich übernommen. Und ja, da habe ich mich erstmal vor mein eigenes Leadership-Team gestellt und gesagt, ich habe wieder eine Diagnose und ich werde jetzt ab März wahrscheinlich in die Therapie gehen und ich brauche eure Unterstützung. Habe dann auch geworben für ja Unterstützung und Aufteilung der Arbeit, haben sie ganz toll gemacht. Und danach habe ich auch ein Video gemacht für das ganze Team, dass sie wissen, wenn ich ab und zu nicht da bin oder auch ab und zu nicht sofort reagieren kann. Mhm. Genau. Und da habe ich sehr, sehr gute Rückmeldungen erhalten. Wahrscheinlich höre ich aber auch nur die guten, weil die ja, Leute, die was dagegen haben, die melden sich wahrscheinlich nicht.
Vielleicht ist das eine männliche Sicht oder vielleicht auch eine Boomer-Sicht, aber Führungskräfte, die Schwäche zeigen, das ist eigentlich nicht so wirklich angesagt. Ja, unser Bild von Führungskraft heißt, braucht nur 4 Stunden Schlaf, ist 7 Tage die Woche im Einsatz, begegnet sich beim um die Welt fliegen irgendwann selbst. Also das Bild von Führungskraft, was du durch dein Beispiel da zeichnest, ist ja eigentlich ein gewöhnungsbedürftiges für unsere Art von Arbeitskultur oder Ethos.
Ja, kommt darauf an, wie man das sieht. Also ich bekomme jetzt zum Beispiel, dadurch, dass ich das sehr offen kommuniziert habe und immer wieder auch arbeiten konnte und kann und sehr viel für meine Gesundheit und meine Kraft auch tue, bekomme ich ganz oft das Feedback, oh, bist du stark und also es ist sehr motivierend, wie du da durchgegangen bist und auch jetzt vom Arbeiten her. Das ist das, was ich höre, so was dann wirklich gemacht wird und wie entschieden wird. Das kann ich nicht sagen, aber das ist das, was ich eigentlich sehe, dass es auch als Positives und auch als Stärke gesehen wird. Ich kommuniziere das aber auch so, weil für mich ist Krebs auch Transformation. Ich wäre nicht auf dieser Position, die ich jetzt habe, ohne Krebs. Ich habe das sehr, sehr stark gemacht. Ich bin bereit.
Das musst du erklären.
Ja, weil ich gelernt habe, Grenzen zu setzen und offen zu sein und sehr authentisch dann damit umzugehen, was mir auch eine gewisse Leichtigkeit gibt. Die Leichtigkeit und die Offenheit gehe ich einfach den Weg und versuche eben so viel, es geht auch dann mir eben Kraft zu geben, aber dann kann ich auch ganz viel geben. Und so hat mich das viel stärker gemacht als, ich glaube, ohne Krebserkrankung. Meine Freundin hat irgendwann mal gesagt, es hört sich ja blöd an, aber ich bin ja fast ein bisschen neidisch auf deine Krebserkrankung. Und weil sich so viel, ich habe vieles auch verändert von dem, wie ich vorher vielleicht war.
Sag mal, was du verändert hast.
Also Grenzen setzen und das machen, was ich gerne machen möchte. Ich habe mir dann einen Hund angeschafft. Ich laufe jeden Tag, joggen 5, 6 Kilometer am Morgen. Dann früher dachte ich, nein, das kann ich ja nicht. Dann bin ich erst um 10 im Büro. Und das habe ich aber dann so implementiert. Ich fange meinen Arbeitstag nicht vor 10 Uhr an, weil ich morgens meinen Sport mache. mache jeden Tag auch meine Meditation, bin dann auch auf Meditationsretreats alleine gegangen. Früher habe ich gedacht, das kann ich ja nicht machen ohne Familie. Ich fliege ja nicht allein jetzt nach Indonesien für 2 Wochen. Und das habe ich aber gemacht und gemerkt, dass mich das sehr stärkt und dann viel besser arbeiten kann, viel besser auch für andere da sein kann. Und so ist es auch im beruflichen Umfeld. Engagiere ich mich halt sehr, dass wir viel bessere Healthcare-Solutions, also Lösungen im Gesundheitswesen kreieren von verschiedener Seite, dass der Weg von einem Patienten, der jetzt eine Diagnose bekommt, die ja sowieso schon schwer ist, dann unterstützt wird und erleichtert wird. Das fängt an, Therapiepläne zu machen und Appointments und die Ärzte anrufen. Das ist alles belastend und das können wir alles viel besser machen. Und durch diese Erfahrung konnte ich das eben viel besser anbringen.
Ich zitiere in diesem Podcast immer sehr gerne meine Frau. Die ist Psychologin und hat sich auf eine noch relativ junge Fachrichtung spezialisiert, die positive Psychologie. Also nicht jetzt wie Sigmund Freud nochmal 30, 40 Jahre zurück, ne, was Mama und Papa alles falsch gemacht haben und wir bis heute mit uns rumtragen, sondern im Gegenteil nach vorne gucken. Und sie stellt sich, egal welche Krise gerade ist, immer die Frage, wofür ist es gut? Und das hast du offenbar instinktiv auch gemacht.
Ja.
Du hast den Krebs als so eine Art, naja, Prüfer oder Check-Instrument betrachtet.
Ja, eigentlich als Möglichkeit zu transformieren. Und was will der Krebs mir sagen? Da habe ich schon hingeschaut und gelernt und versucht zu lernen und auch das zu akzeptieren, was eben passiert. Es sind Sachen, die nicht in unserer Macht liegen und ich brauche nicht fragen, wieso ich, es ist einfach so. Mhm. Und dann schaue ich nach vorne, was kann ich damit machen, wie kann ich anderen Menschen helfen, wie kann ich es wirklich als sinnvolles Erlebnis auch betrachten, auch wenn viel Leid und schwierige Situationen da sind, aber da werden die auch leichter. Also mir gefiel es dann viel, viel leichter, das anzunehmen und verschiedene Methoden, geistiges Training, ich mache viel Achtsamkeit und Meditation, das hilft. Mhm. Und dann kann man solche negativen Erfahrungen auch auf positive Erfahrungen verändern. Weil das Leben passiert im Jetzt. Das ist eigentlich egal, was ich jetzt...
Schon klar, theoretisch wissen wir das alles, aber viele Menschen, und da würde ich mich gar nicht ausschließen, fallen gerade bei so einer Diagnose ja in so eine Grübelstarre, würde ich fast mal sagen. Die Tatsache, dass du damit so offensiv umgehst, ist das in dir drin? Ist das Yvonne? Oder hattest du da auch Unterstützung? Hast du dir da irgendwo, Resilienzberatung geholt?
Also es ist einerseits in mir drin, das spüre ich ganz deutlich, das ist einfach so, das kommt dann auch, ich höre dann auch auf meine innere Stimme, es kommen dann solche Signale, was ich damit machen kann und wo ich mich stärken kann, aber ich habe auch Unterstützung von eigentlich buddhistischen Mastern und Lehrern, wo ich schon lange mich mit beschäftige. Ich habe auch Psychologie studiert und bin schon immer sehr interessiert, wie Menschen eben sind und wie unsere Seele und unser Körper auch agiert und habe eben auch so viel dieses Mindfulness-Based Stress Reduction, bin ich ein ausgebildeter Lehrer und habe mich schon sehr viel damit beschäftigt und das hat mir dann auch in den Momenten jetzt geholfen, wo ich eben tibetische Ärzte oder chinesische Ärzte konsultiert habe und die auch die östliche Philosophie, das ist ja nicht nur die Medizin jetzt rein am Körper, sondern die Gesamtphilosophie, da hatte ich einige sehr gute Lehrer und habe es immer noch auch, die mich da begleiten und auch stärken und auch geholfen haben, eben den Perspektivenwechsel vorzunehmen, der so wichtig ist.
Ich höre in jedem Satz, den du da sprichst, höre ich wirklich meine Frau. Ich finde das interessant, weil viele Menschen das ja immer noch irgendwie so als, so esoterischen Kram abtun, was es nicht ist, weil dein Beispiel zeigt ja, funktioniert. Die letzte Frage oder das letzte Thema, hast du Pläne für Patients, ARAS, wie sich das in Zukunft entwickeln soll oder läuft das jetzt so alleine vor sich hin?
Also im Moment habe ich keine detaillierteren Pläne, als das bei uns im Unternehmen auch jetzt wieder größer zu machen, sichtbarer zu machen. Da habe ich jetzt auch gerade wieder angefangen, mich ein bisschen neben meinem ganzen anderen Arbeitsaufwand zu kümmern. Aber ich würde mir wünschen, dass wir eigentlich so ein Konzept kreieren können, dass andere Unternehmen hellhörig werden. Und deswegen danke für den Podcast auch hier und sagen, oh, das ist spannend, das möchte ich unseren Mitarbeitern auch anbieten. Und dass man sich austauscht und sagt, okay, das und das braucht es. Das ist jetzt nicht wirklich so schwierig, sowas aufzubauen. Das würde ich mir wünschen, dass andere Unternehmen das auch anbieten.
Das heißt, du lädst jetzt Vertreter anderer Unternehmen oder Organisationen ein, dich zu kontaktieren?
Ja, würde ich machen.
Okay, ja, du hast ja sonst offenbar nicht viel zu tun, dann hast du da noch ein bisschen mehr.
Genau, nein, aber das ist, liegt mir am Herzen und es braucht gar nicht so viel Austausch. Es braucht Leute, die engagiert sind und das auch zusätzlich machen. Es braucht halt immer, ja, das ist ein zusätzlicher Aufwand, weil die Unternehmen dazu ja jetzt nicht Ressourcen abstellen und sagen, ja, das ist jetzt deine Aufgabe, dafür wirst du bezahlt. Das ist immer, wie halt auch bei der YesCon oder YesWeCancer, das sind alles zusätzliche Arbeiten, die wir so betreiben. Und es braucht Leute, die da willig sind, das auch zu machen. Das ist eher die Schwierigkeit, weil heutzutage die Ressourcen, die Mitarbeiter alle sehr, sehr ausgelastet sind und dann nicht mehr so viel Zeit und Möglichkeiten da sind und viele das dann sagen, ich habe da keine Zeit für.
Ich bin natürlich neugierig und das ist so meine innere Bildzeitung, aber du musst mir schon auch noch verraten, wie das mit deiner Familie so verlief. Du hast gesagt, du hast zwei Kinder, die sind jetzt ein bisschen älter als 8 bis 10. Yeah. Wie finden die denn das, dass ihre Mutter sich da gar nicht so verhält, wie sich eine traurige Krebspatientin verhalten sollte?
Also bei der ersten Erkrankung fanden sie das eigentlich sehr positiv, weil wir haben das dann zu Hause gleich besprochen und die wussten auch, was Krebs bedeutet, weil 4 Jahre vorher eine sehr gute Freundin von mir mit 45 innerhalb von einem Jahr verstorben ist. Mhm. Und die Kinder, die auch sehr gut gekannt haben und auch bei der auf der Beerdigung war, als ich dann zurückkam und gesagt habe, ich habe halt Brustkrebsdiagnose, habe ihnen aber auch gesagt, das ist früh erkannt worden, es ist gut therapierbar und ich werde jetzt nicht die nächsten 5 Jahre daran sterben, bin ich mir sehr sicher und dass das gut behandelbar ist. Und dann haben sie mich beide gefragt, darf ich das denn in der Schule erzählen, meinen Freunden oder meinen Lehrern? Habe ich gesagt, natürlich, bitte, weil es belastet euch sicherlich jetzt auch die nächste Zeit. Ich möchte eigentlich, dass ihr das auch sagt, ganz offen. Und dann kamen sie beide zurück und haben gesagt, oh, wir haben das in der Klasse erzählt. Und dann hat der eine gesagt, auch meine Mutter auch. Und der andere, auch meine Tante hatte auch Brustkrebs. Und der geht's jetzt wieder gut. Und der geht's jetzt auch wieder gut. Und dann habe ich gesagt, siehste, das ist so wichtig, dass man auch diese Situation nutzt, um das auszutauschen, weil dann kommen die ganzen positiven Geschichten. Brustkrebs oder Krebs an sich. 1/3 ist, sagen wir so, diese schlimme, was wir wissen, dieses Leid und innerhalb von einem Jahr verstorben und so. Aber 2/3 der Brustkrebs oder der krebserkrankten Menschen haben sehr viel Stärke auch daraus gezogen und sind gesund, haben die Erkrankung gut bewältigt und darüber wird zu wenig gesprochen. Und das macht ja Mut. Und das hat meinen Kindern dann auch Mut gemacht und die fanden das dann ganz normal, dass man darüber spricht. Und das machen sie heute auch. Und bei der zweiten Erkrankung jetzt wir sind jetzt beide ja natürlich schon viel älter, aber nicht mehr so. Das war jetzt nicht mehr so ein Schock, obwohl das ja jetzt, eine schwierigere Situation war von der Behandlung, auch nicht ganz so einfach.
Ganz zum Schluss hast du die Chance für einen Werbeblock. Ich gestehe, Syneos war mir bislang kein Begriff. Wenn du 1000 Menschen rumkommandierst, kann es ja kein ganz kleiner Laden sein.
29.000 Mitarbeiter haben wir.
Guck mal an, das nennt man wohl eine Bildungslücke. Ja, du kannst sie schließen.
Ja, es ist ein internationales Unternehmen, was jetzt Pharmafirmen unterstützt, klinische Studien durchzuführen, weil in dem Bereich klinische Studien die Arbeit anfällt und Unternehmen oder auch kleinere Pharmaunternehmen es immer die Mitarbeiter haben, solche Arbeiten durchzuführen. Und wir sind so ein sogenanntes Auftragsforschungsinstitut und führen klinische Studien durch und haben, deswegen bin ich eigentlich auch gewechselt, wir haben sehr viele, sagen wir, Apps und Technologien und Lösungen, die wir Patienten oder auch Prüfärzten und Krankenhäusern anbieten, die klinischen Studien einfacher und digitaler durchzuführen und auch nach Hause zu bringen mit Krankenschwestern und so weiter, dass das nicht alles so bürokratisch ist. Es ist nach wie vor sehr bürokratisch und schwierig, klinische Studien durchzuführen. Und wir sind ein Unternehmen von vielen. Es gibt viele auf dem Markt, die solche klinischen Studien durchführen.
Da wäre es ja naheliegend, dass die Brustkrebspatientin Yvonne auch an so einer Studie teilnimmt. Also eines dieser, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, Versuchskaninchen ist.
Wäre gewesen, wenn meine Therapie nicht also so klar war. Einfach ganz klar vom Befund. Da gibt's genug Möglichkeiten zum Glück auf dem Markt. Also es gibt Medikamente, die zugelassen sind, die sehr gut validiert wurden und gezeigt haben, dass sie wirken. Und ich hatte jetzt einen Typ Brustkrebs, der sehr gut auf Medikamente angesprochen hat, die schon auf dem Markt sind. Ich gehe ja erst in eine klinische Studie, wenn meine Krebserkrankung mit den Medikamenten, die auf dem Markt sind, nicht so gut behandelbar sind.
Liebe Yvonne, ich bedanke mich ganz herzlich. Erstens für deine Zeit, zweitens für deine Offenheit und drittens für Patients Are Us. Überflüssig zu erwähnen, ich sage es aber trotzdem nochmal, alles Gute und hoffentlich bleibt dir diese Pest jetzt erspart. Zweimal finde ich, ist wirklich heldenhaft genug. Alles Gute und ganz, ganz vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich auf der nächsten YesCon.
Ja, vielen Dank, Hajo, und vielen Dank für die Einladung, hier im Podcast mitzumachen. Danke.
Immer gerne. Tschüss, Yvonne.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.